Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Direkt zur Playlist hinzufügen. Lou's Essentials.
Fertig?
Ja, ich muss das noch gerade zu meiner Playlist hinzufügen. Jetzt bin ich ganz Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Immer wieder montags.
Nein, heute gibt es endlich mal wieder ein Wein-ABC.
Ja.
Geht ganz einfach. Lou erklärt in 15 Sekunden so viele Weinbegriffe wie nur möglich und ihr müsst raten.
Boom.
Spaß. Lou erklärt Weinbegriffe. Ich habe neulich einen neuen gelernt.
Mhm.
Weinbeißer.
Weinbeißer?
Kennst du nicht?
Was ist denn das bitte?
Kennst du das wirklich nicht?
Nie.
Oh, das hat mir vielleicht jemand verkackeiert.
Weinbeißer?
Ja, Weinbeißer. Weinbeißer, habe ich gelernt, ist...
Ich kümmere mich mal hier um die wesentlichen Dinge.
Ist ein lustiger Begriff für jemanden, der extrem pingelig und kritisch immer ist. Also über die kleinsten Mängel sich immer beschwert.
Oh, okay.
Gibt's nicht?
Weinbeißer. Nee, ich kenne Weinstein, das kenne ich.
Ja, okay.
Weinbeißer kenne ich nicht.
Gut. Okay. Wir kommen zum Wein der Woche.
Der Wein der Woche.
Ja, heute im Glas haben wir den Demeter Perla Terra Pinot Grigio, also Grauburgunder.
Da hat in Melone gelegen.
Ja, aber Melone ist krass geil, so reife Cantaloupe-Melone so.
Und das ist schon ein bisschen Demeter Latschiges. Pinot Grigio.
Das ist, also Demeter ist die Zertifizierung, ne?
Ja, ich
also
weiß.
Bio, das Ding ist Bio-Vegan und Perla Terra ist der Fantasiename und Pinot Grigio die Rebsorte. Ein bisschen Zitronenmarmelade, finde ich. Sehr schön.
Und bei uns gibt's jetzt eine Runde Wein-ABC. Teil 2 sozusagen, denn in Folge 71 haben wir schon mal ein paar Begriffe erklärt.
Mhm.
Oder du hast Begriffe erklärt. Ja, Weinbegriffe, die alle Weinliebhaber kennen sollten.
Richtig. Und wir starten mit A.
Wie Abstich. Das klingt ganz schön gruselig.
Abstich klingt echt ein bisschen gruselig. Ja, der Abstich, das ist... Ein wichtiger Schritt im Weinbereitungsprozess. Dabei wird der Wein einfach vom Hefesatz, also von der Gärhefe, von der Vollhefe oder auch von der Feinhefe getrennt. Normalerweise spricht man immer erstmal von der Gärhefe, weil die Hefe nach Beendigung der Gärung fällt die halt eben zu Boden und sammelt sich wie bei so einem naturtrüben Apfelsaft, kann man sich vorstellen, unten am Boden. Und man möchte halt einfach diesen Wein von der Gärhefe trennen.
Mhm.
Und das macht man halt mit dem Abstich. Also ich glaube, in Österreich sagt man irgendwie anders dazu, aber es ist so der Weinabstich, das Abtrennen, also Abstich. Also einfach trennen von klarem Wein. Der klare Wein wird abgelassen und die Hefe wird im Tank belassen. So, also ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und das macht man einfach, um Fehlaromen zu vermeiden, Weinfehler zu vermeiden und ja, schlussendlich auch, um den Wein halt eben zu klären, also einfach klarer zu haben.
Zweiter Begriff, A wie avinieren. Und avinieren, muss ich
das
ganz ehrlich sagen,
machen wir ständig.
Und ich mache es auch zu Hause häufiger.
Ja.
Und du hast mir einen tollen Tipp gegeben, weil ich habe dir mal erzählt, dass wir von einem großen schwedischen Möbelhaus einen Schrank haben und...
Oh.
Dass ich die Gläser immer da rausnehme. Und
es ist auch egal, wie lange du diese Regale hast.
Die
Gläser
stinken.
Die muffen immer.
Ja. Und es ist auch vielleicht, wenn du bei Oma bist, ne, und Gläser rausnimmst und Oma will in die Küche, ich spüle die noch kurz ab, mein Kind. Brauchst du ja gar nicht, ne?
Also ich habe auch so ein ganz altes Buffet von meiner Oma und ich liebe dieses Buffet. Also es ist ein richtiger Trümmer einfach bei mir in der Bude. Also weißt du, so zwei Zimmerwohnungen, aber Hauptsache so ein Schiff da drin stehen haben.
Weil du es kannst.
Es ist super schön, aber ich kann leider keine Weingläser darin lagern. Also ich habe so diese Eierlikörbecherchen, die habe ich da drin, aber so klassisch Weingläser, weil das riecht als, ohne Scheiß, also als wäre meine Oma da drin gestorben, riecht es einfach. Das riecht so hart. Du kriegst das tatsächlich auch mit Avinieren nicht raus.
Aber,
ja, meine Oma, die war cool.
Aber den normalen Muff, den kriegst du raus. Also
man
muss nicht in die Küche rennen und irgendwie wieder Spüli nehmen und schrubben und wieder zwei Gläser kaputt machen. Man kann einfach einen Tropfen reingießen,
richtig.
Glas kräftig durchavinieren, das heißt auch in die oberen Bereiche.
Ja.
Ne? Aber jetzt kommst du.
Also du hast im Grunde genommen ja schon beantwortet, also avinieren bedeutet eigentlich im Grunde genommen nichts anderes, als das Weinglas mit einer kleinen Menge Wein zu spülen, um Fremdgerüche, Staubpartikel, Spülmittelreste und aus Gläsern, aber auch aus Karaffen zu entfernen. Also auch wenn ihr einen Wein karaffiert, würde ich immer empfehlen, die Karaffe erstmal zu avinieren. Und auch wenn ihr in einer Weinprobe seid, wir waren gestern Abend essen und er sagte, soll ich euch neue Gläser bringen? Und ich so, nee, das Glas ist ja jetzt perfekt aviniert. Also
esto,
warum soll ich
esto.
Jetzt...
Ja. Und das finde ich halt so eine Coolness. Weil die wollen dir dann immer was Gleiches.
Ja, die wollen dir aber auch was Gutes tun, weil das halt früher so war. Ja, für jeden Wein neues Glas.
Ja, aber wenn du ein schönes Universalglas hast, dann kann man das ja durchnutzen.
Richtig, einfach durchspülen mit einer kleinen Menge vom nächsten Wein einfach durchspülen und fertig.
I like.
Ja.
Dann Batonnage.
Mit Batonnage meint man einfach nur das Aufrühren der toten Hefezellen beim Hefesatzlager. Hast vielleicht auch schon mal Sully gehört?
Nee. Sully. Ja. Aber das heißt, man rührt das immer wieder durch, oder?
Genau, also nach Beendigung der Gärung sammelt sich die Hefe unten halt eben im Fass an. Und durch dieses Aufrühren kommt der Wein ja immer wieder mit der toten Hefe, sag ich jetzt mal, in Verbindung. Und dadurch kommt es zu einer verstärkten Freisetzung von Hefeautolyseprodukten, wie zum Beispiel Manoproteine. Also der Wein wird trotzdem, die ist nicht nur einfach tot, die Hefe, sondern diese Hefeautolyseprodukte, die da halt eben zu Boden gefallen sind, die ernähren den Wein auch weiter. Und durch dieses Hefesatzlager gehen einfach zusätzlich Aromen in den Wein rüber, machen ihn ein bisschen komplexer, ein bisschen vollmundiger. Oft erinnert es dann auch ein bisschen so an buttrige Noten, vielleicht auch Brot oder Hefezopf. Und auch der BSA, also der biologische Säureabbau, kann halt eben auch durch die Batonnage gefördert werden.
Der Säureabbau, ach so, das ist weniger und eine homogenere Säure hat im Endeffekt.
Beim BSA, also beim biologischen Säureabbau, wird einfach die hart schmeckende Äpfelsäure. Wir haben ja mehrere Säuren im Wein. Wir haben ja nicht nur eine Säure. Da haben wir auch mal eine Folge übrigens zugemacht zu Weinsäuren oder generell zu Säuren im Wein. Und beim BSA wird einfach diese Tartaric Acid, das ist so eine Apfelsäure, diese hart schmeckende Apfelsäure wird einfach umgewandelt in, genau, Milchsäure halt einfach.
D wie dekantieren.
Mit dekantieren meint man einfach das Umfüllen des Weins von der Weinflasche in eine Karaffe und das macht man aus dem einfachen Grund, weil man den Wein von einem Depot trennen möchte und beim Dekantieren bringt man den Wein natürlich auch zwangsläufig, bedingt durch den Umfüllprozess mit Sauerstoff in Kontakt und dadurch kann der Wein sich auch besser, sag ich jetzt mal, entfalten. Und das Dekantieren, das, weißt du, früher, wenn du diese alten Service-Lehrbücher anguckst, dann hingen sie da alle mit so einer Kerze und haben da so einen richtigen Staatsakt draus gemacht. Echt? Ja. Und heute legst du einfach die Handytaschenlampe unter den Flaschenhals, damit du besser erkennen kannst,
ob ein Depot drin ist.
Nee, wann das Depot kommt, weil den Umfüllprozess stoppst du ja, sobald das Depot im Flaschenhals zu erkennen ist. Und das Depot, um den nächsten Begriff zu klären, hast du ja gerade schon angesprochen, kann sich insbesondere bei älteren Weinen am Flaschenboden absetzen. Und ein Depot besteht hauptsächlich aus zum Beispiel Farbstoffen oder Gerbstoffen und sind ein ganz natürlicher Bestandteil beim Reifungsprozess. Nur wird halt von einigen Menschen als störend empfunden, wenn ich den Wein, also einfach, hast du bestimmt auch schon mal gehabt, du hast eine ältere Flasche gehabt.
Klar.
Und dann habt ihr die bis auf den letzten Schluck getrunken und dann kommt halt zum Schluss vielleicht auch noch ein bisschen Weinstein mit dabei. Ja, und dann halt eben dieses Depot und das ist halt wie so ein Crunch, den du eigentlich nicht haben willst im Weinglas. Und deswegen füllt man es um. Aber es ist nichts Schlimmes, genauso wie Weinstein auch nichts Schlimmes ist. Also es ist auch wichtig, die beiden Begriffe eigentlich im Kontext zu erklären, weil wenn ich dekantiere, geht es in erster Linie darum, wie gesagt, den Wein vom Depot zu trennen. In zweiter Linie habe ich aber natürlich auch den Sauerstoffkontakt. Und dieser Sauerstoffkontakt, den kann ich ja nicht mehr rückgängig machen. Was ich damit sagen will, nicht jeder Wein verträgt viel Sauerstoff. Gerade wenn das so ältere, fragile Weine sind, kannst du mit so einem Umfüllprozess auch echt was kaputt machen. Deshalb, wenn du bei Weinfreaks bist, sagen auch viele, ich nehme lieber ein bisschen Depot beim letzten Schluck des Weins in meinem Glas in Kauf, als meinen Wein zu ruinieren durch das Dekantieren. Also da muss man dann immer
muss man schauen, auf welcher Seite man steht. Ne?
Ja, man muss vielleicht auch einfach ein bisschen Ahnung haben, um das so einschätzen zu können. Ne? Aber
okay, also das war Dekantieren und Depot und jetzt kommen wir zum Etikettentrinker.
Ja, ist ja eigentlich schon selbsterklärend, oder?
Das sind also, die mit dem Porsche durch die Gegend fahren.
In erster Linie sind das Menschen, die Weine aufgrund des Namens kaufen, weil der Name des Weinguts einen besonders krassen Ruf hat. Es geht aber auch da ganz viel um Angebot und Nachfrage und demnach um höhere Preise. Und das sind halt so Menschen, die feiern den Wein, obwohl sie vielleicht den Wein noch nie probiert haben, nur weil sie wissen, dass es teuer ist oder weil es selten ist oder...
Die
Liste ist endlos, ja.
Das ist bei Kleidung, sind das oft Leute, die auch einfach nach Brand kaufen.
Ja.
Gar nicht, weil sie vielleicht von der Qualität überzeugt sind, sondern weil es die Brand ist.
Ja. Und das müssen auch nicht immer so extrem teure Weine sein, sondern es gibt auch Etikettentrinker und Etikettentrinkerinnen, die zum Beispiel immer den Luganer vom Weingut XY trinken. Einfach, weil sie schon mal da waren und weil sie halt sagen, ja nee, was anderes trinke ich, probiere ich gar nicht. Ich probiere immer nur das. Aber erstmal geht es darum, bei dem Begriff, dass die Leute einen Wein schon lobhudeln, obwohl sie den noch nie probiert haben.
Gar absurd.
Keine, völlig absurd.
Die feiern was ab, was sie nicht kennen.
Zum Beispiel, wir haben ja auch schon mal gesprochen in der Folge Bordeaux, Chateau Petrus.
Ja.
Es kostet ja Unmengen an Geld, das Zeug. Und die Leute feiern es einfach, nur haben es noch nie probiert, aber feiern das schon und sagen, boah, das ist ja ein großartiger Wein, das ist ja spektakulär. Wo du dir so denkst, so als Mensch, der schon sehr viele Weine verkosten durfte, muss man auch dazu sagen, denkst, ja, ist halt Merlot halt so, ist halt Merlot und ja, ist, ist mit Sicherheit einer der besten Merlots, die wir haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Geld dafür niemals ausgeben. Never ever. Niemals. Ich bin immer, ich finde es toll, wenn ich das probieren darf, aber ich, das wird bei mir nicht auf den Tisch gestellt und dann heißt es so, oh mein Gott, das ist ja sensational. Also, nee. Deswegen immer. Man darf auch mal sagen, ich hätte jetzt irgendwie mir was anderes davon. Also auch wenn die Flasche irgendwie 10.000 Euro kostet, aber keine Ahnung.
Ehrlich bleiben, ne?
Ehrlich bleiben. Und open-minded bleiben und nicht voreingenommen durch die Welt rennen.
Kommen wir zum nächsten Begriff, fruchtsüß.
Ja, da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Es wird gar nicht so schlimm wie sonst. Also fruchtsüß. Mit fruchtsüß werden Weine aus vollreifen Trauben bezeichnet, wie zum Beispiel ein Riesling-Kabinett, eine Riesling-Spätlese oder eine Riesling-Auslese. Die haben halt einfach einen erhöhten Restzuckergehalt, so Punkt. Und dann gibt es aber auch noch edelsüß. Das möchte ich nur im Kontext erklären, weil die Begriffe tauchen auch einfach immer im Kontext auf. Und edelsüße Weine hingegen sind Beeren oder Trockenbeeren auslesen, bei denen ausschließlich edelfaule Trauben verarbeitet worden sind. Also fruchtsüß, einfach natürlicher erhöhter Restzuckergehalt. Ja, und edelsüß, da sind die Beeren dann quasi schon befallen, zum Beispiel. Also buttert es halt eben. Ja.
Kapische.
Fruchtsüß, edelsüße.
Petrol.
Ja. Also oft auch nach so Kerosin halt. Kerosin. Hast du schon mal gehabt eigentlich? Hast du mal einen Wein gehabt, der so gerochen hat?
Nein, nie.
Nee?
Nee, nur Katzenpipi kenne ich.
Katzenpipi, Katzenklo. Bring ich dir mal mit. So ein Petrolwein.
Ja, wenn du meinst.
Ja, also so dieser Duft nach Kerosin oder auch, was denn?
Na, wie kann man da so, den Gelüst, du musst dir doch keinen Wein mitbringen, der nach Kerosin stinkt.
Ja, wieso? Der Wein muss doch nicht schlecht sein.
Aber das ist doch alles in einem. Dann habe ich meine Nase da drin und denkst, ich stehe irgendwie an der Landebahn
an der Tankstelle.
Oder Tankstelle.
Ja. Also kann, also dieser Geruch nach Petroleum kann für gereifte Rieslinge aus warmen Jahren oder auch Herkunftsgebieten ein richtig charakteristisches Merkmal sein. Also gerade wenn du in der Blindverkostung hockst und denkst so, ey, was ist denn da los? Dann kann das eben Aufschluss auf die Herkunft geben, aber insbesondere auf die Rebsorte. Und hervorgerufen wird dieser Geruch durch einen bestimmten Stoff. Und der heißt, ich sage jetzt nicht den kompletten Namen, ich sage jetzt einfach nur TDN. Und TDN entsteht beim Abbau von, ich hasse dieses Wort, Carotinoiden. Mhm. Und diese Carotinoide, die kommen vermehrt in Rieslingwein aus stark sonnenexponierten Beeren vor. Logisch, oder?
Ja.
Ja.
Aber richtig scharf geworden bin ich noch nicht.
Nobody said. Nobody. Ich finde es eigentlich, also ich finde es, wenn, ich finde es ist eigentlich ein richtig dankbarer Wein. Stell dir mal vor, du sitzt in der Prüfung und hast dann halt so.
Ach so,
dann
ja.
Dann weißt du halt direkt, oh, aha.
Du denkst immer von der Seite. Ich denke irgendwie von der Genießerseite und denk so, okay, es gibt ja auch Menschen, die schreiben dreimal Tag mit großen Eddings auf Papier und sagen so, wow, das riecht ja total toll.
Hast du im Übrigen, also es gibt ja nicht nur Aufschluss auf die Herkunft und auf die Rebsorte, gibt ja auch Aufschluss auf das Jahr. Das heißt, du könntest zwar sagen, es war vielleicht, der Wein kommt aus einem sehr warmen Weinanbau. Baugebiet bzw. Weinanbauland. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist das ja auch ein Riesling aus 2003 oder 2006, because 2006 was very, very hot, you know? Also nicht nur Herkunft, nicht nur Rebsorte, sondern auch Aufschluss auf den Jahrgang.
So rum habe ich es noch gar nicht gedacht. Dann bring doch mal einen mit. Dann bring doch mal einen mit. S wie Sortenrein.
Ja, was denkst du denn, Jonas?
Naja, ist nur eine Rebsorte.
Richtig. 100 Punkte.
So einfach geht das. Haben dann auch so typische Eigenschaften, ne? Also,
richtig,
wenn es nur
also
eine
sind
Rebsorte
typisch
ist.
Für die, oder sollen im besten Fall typisch für die Rebsorte sein. Und wir hatten ja auch schon mal über Etikettensprache gesprochen, dass die Möglichkeiten, Wein mit Fantasienamen zu etikettieren, nach der Rebsorte, nach der Herkunft. Wenn es nach der Rebsorte etikettiert wurde, dann ist der Wein sortenrein und soll, ja, findest du auch oft im Einstiegsbereich, und soll einfach typisch für die Rebsorte sein. Also, ja.
Sortenrein und wie Spontangärung.
Bei der Spontangärung wird der Wein ganz einfach ohne die Zugabe von Rein- oder Aromazuchthefen vergoren, sondern mit Hilfe der natürlichen Weinbergs- und kellereigenen Hefeflora. Mhm. Und diese, lieber Herr Jonas, nennt man auch wilde Hefen oder Umgebungshefen.
Jetzt werden wir ein bisschen mathematisch. Vertikale.
Vertikale. Als Vertikale bezeichnet man eine Weinverkostung, bei der, guck mich an, wenn ich mit dir rede, bei der verschiedene Jahrgänge eines Weins verkostet werden, in der Regel immer vom gleichen Weingut. Also du hast Weingut Hans-Peter, Jürg, keine Ahnung was,
ja,
und du willst jetzt alle Weine von ihm durchprobieren, aber verschiedene Jahrgänge. Hm. Also zum Beispiel alle Rieslinge, aber Vertikale von 2008 bis 2017. Ja.
Ist klar, dann verkostest du vertikal.
Ja, und da kann man da immer ganz gut A, den Jahrgang beurteilen im direkten Vergleich, aber auch die Entwicklung und das Potenzial.
Macht ihr das immer, wenn ihr einen neuen Jahrgang präsentiert bekommt von den Winzern, dass ihr dann auch die älteren Jahrgänge dagegen trinkt?
Ja, also zum Beispiel, also insbesondere wenn du jetzt so Masterclass hast, also eine Masterclass hast zu einem bestimmten Thema, endet das oft in der Vertikalen. Zum Beispiel auf der Summa, das ist ja eine sehr bekannte Weinmesse in Südtirol, da veranstalten halt super, super viele Weingüter Masterklassen. Und wir haben jetzt zum Beispiel Berg Roseneck probiert. Das ist eine Lage im Rheingau von dem gleichen Weingut von 2008 bis 2017. Deswegen habe ich eben das Beispiel genommen mit den Zahlen. Ja. Und da haben wir also alles durchprobiert und das ist schon toll zu sehen. Ja. Also A, wie war der Jahrgang im Vergleich zu dem Jahrgang, aber auch wie sich generell, auch wie das Lagenpotenzial ist, wie die Entwicklung ist. Also man kann da sehr, sehr viel beobachten und das macht sehr viel Spaß, weil du diese Vergleichsprobe halt einfach hast. Ne?
Und könnte ich das auch? Würde ich auch Unterschiede?
Ja, safe, ja.
Wirklich?
Ja. Jedes Jahr ist anders. Und
ist halt wirklich anders.
Ja, und du siehst halt auch gegebenenfalls, wie viel Zeit eigentlich ein Wein braucht oder der Wein jetzt zum Beispiel von der bestimmten Lage, um sein volles Potenzial zu entwickeln. Also das würdest du auch sofort wahrnehmen. Ja, weil zum Beispiel 2008, der war so präsent, der war so da, der hatte, es war sensationell. 2013 hast du gemerkt, der ist noch ein bisschen verschlossen. Und dann beim 2017 hast du gesagt, so ja, der könnte man auch noch mal wegtun. Aber der macht auch jetzt schon riesigen Spaß zu trinken. Und das würdest du auch, weil die Säure eine ganz andere ist, der Ausdruck ist ein ganz anderer. Und das spiegelt halt immer die Lage wieder. Also das macht schon Spaß.
Das macht bestimmt auch Spaß, mit seinem Lieblingswein mal zu machen, ne?
Total, ja.
Weil du ihn kaufst ja, weil du ihn einfach magst.
Genau.
Und der hat dann in sich aber auch noch Nuancen, die sich dann abheben.
Ja.
Und die du unterscheiden kannst.
Ja.
Spannend. Und Horizontale?
Horizontale ist auch eine Weinverkostung, auch von Weinen aus demselben Jahrgang, aber von verschiedenen Weingütern und oder Lagen.
Okay, verstehe.
Und da ist eigentlich eher so das Ziel, so die Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten eines bestimmten Jahrgangs halt eben so ein bisschen zu entdecken.
Ja. Und wann macht man das? Dann treffen sich dann verschiedene Winzer zusammen von einer Region und...
Ja. Ja.
Ballern also, sich einen rein.
Ja, eine Horizontale ist ja auch ganz oft vielleicht, wenn du ein Portfolio-Verkostung machst, ne? Oder du sagst zum Beispiel, du willst eine Horizontale organisieren und du möchtest 2021 verkosten, aber du möchtest wissen, wie der 2021er Riesling von Weingut Hans Meyer schmeckt aus der gleichen Lage im Vergleich zum 21er Riesling aus der gleichen Lage, aber vom Weingut, keine Ahnung, weiß der Kuckuck was. Ja. Und das ist halt auch total spannend zu sehen, wo du zum Beispiel mehr Expression hast, ja, oder welche stilistischen Gemeinsamkeiten oder halt eben welche Gemeinsamkeiten sie nicht haben, ja, obwohl sie von der gleichen Jahre kommen, obwohl es der gleiche Jahrgang ist.
Und warst du mal dabei dann, wenn Hans
obwohl
Meyer.
Es die gleiche Rebsorte ist.
Warst du mal dabei, wenn Hans Meyer gegen Weiß der Kuckuck getrunken hat und die dann quasi gegeneinander den Wein probiert haben?
Ja, es ist ja kein Battle oder sowas, aber du machst das ja auch automatisch, wenn du auf eine Weinverkostung gehst, weil du ja wissen willst, wie interpretiert der das, wie macht der das. Also eigentlich ist eine Horizontale fast jede Weinmesse, mehr oder weniger. Oder Jahrgangsrelease zum Beispiel.
Ja. Oh, du musst mir mal mitnehmen.
Ja, ich nehme dich mal mit. Toll. Ich nehme dich mal an die Hand, Jonas.
Ja.
Ja, ja.
So, wir sind durch, glaube ich, für heute.
Ja. Ja.
Wobei, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben noch sozusagen unser Weinlexikon im Lexikon.
Lu's Weinlexikon.
Heute ist es der Buchstabe P wie People Pleaser Wein.
Ja.
Den habe ich noch übrig.
Den hast du noch übrig für mich. Das ist ja ganz herzallerliebst. Also People Pleaser Weine werden noch oft so als Crowd Pleaser oder Allrounder betitelt.
Grauburgunder in Deutschland, ne?
Bitte?
Der Grauburgunder in Deutschland.
Der Grauburgunder in Deutschland ist zum Beispiel das beste Beispiel für einen Crowd Pleaser, einen Allrounder oder einen People Pleaser. Und der Begriff ist ja eigentlich schon selbsterklärend. Oder wenn wir Wenn wir ein anderes Beispiel heranziehen würden, dann gibt es neben dem Grauburgunder noch den Primitivo. Das ist auch so ein Allround.
Aber also ich hatte das neulich wieder, dass ein Freund eine Flasche Wein bestellt hat, wo bei so einem Straßenfest oder so. Mhm. Und dann, ja, wir nehmen den Grauburgunder, der schmeckt allen. Und ich so, ja. Nein, Storno!
Was habe ich hier jetzt hier? Das habe ich eigentlich nicht so eingeloggt jetzt hier. Ja, und weiß ja selber, das sind im Grunde genommen Weine, die eigentlich recht unkompliziert sind, selbsterklärend, sind nicht aufmüpfig, ecken nicht
Everybody's
an,
darling.
Zeichnen sich oft durch eine gewisse Fruchtigkeit aus, haben eine gut eingebundene Säure- und Tanninstruktur. Ja, sind Everybody's Darling, laufen so mit. Es ist aber nicht nur... Es ist ja auch überhaupt nicht negativ, aber ich fände es zum Beispiel langweilig, sagen wir mal so. Ich fände es ein bisschen langweilig, aber solche Weine können halt auch super dankbar sein, wenn du zum Beispiel ein großes Familienfest planst oder wenn du ja einen Bankettwein brauchst in der Gastronomie, der halt möglichst viele Geschmäcker trifft, dann ist sowas halt immer echt ganz cool. Ja, sind halt so No-Brainer und wie du richtig gesagt hast, prädestinierte Rebsorten sind halt Grauburgunder, Primitivo. Es gibt aber auch ganz viele andere Weine, die... Ja, einfach so Lugana, ja, verbindet dann auch noch jeder mit Urlaub, da hast du zwei Fliegen mit einer Klappe, ne, Dolce Vita, ja, so Dinge halt.
Das Wein-ABC Teil 2 mit Lou, wir stoßen nochmal an und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns über alles eigentlich, was ihr so schreibt, natürlich auch über Fragen. cheers@edeka.de, könnt ihr auch einfach hier direkt in die Kommis reinschreiben.
Ja, oder checkt uns mal aus hier.
Auf Insta.
Auf Instagram. Yes. Cheers_Weinpodcast.
Wir freuen uns.
Huhu.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ach nee, nächste Woche ist Sommerpause.
Sommerpause.
Wirklich? Sind
aber
wir
die
schon?
Geht nicht lange, Freunde. Und wir haben ganz tolle Folgen für euch rausgesucht.
Die Sommerpause ist gar keine richtige Sommerpause.
Nein, ist keine richtige Sommerpause.
Wir bleiben.
Wir stellen euch sozusagen nochmal unsere besten Folgen vor und ihr könnt nochmal euer Weinwissen auffrischen und dann sind wir auch schon wieder da. Also nix hier, einen Abgang machen, uns schön treu bleiben, die Glocke aktivieren, dann seht ihr auch, wann es wieder losgeht. Und ich habe heute wirklich irgendwie was ganz Komisches.
Aber wir haben wirklich tolle Folgen rausgesucht. Wir haben 5 Tipps für Weineinsteiger, dann hast du noch rausgesucht, wie verkostet man Wein.
Ja, Weine für den Sommer.
Dann Wein richtig servieren. Das auch
und
dabei.
Wein richtig servieren.
Siehst du. Die Jonas. Zeit wird so schnell vergehen.
Ja, das werden wir gar nicht merken.
Also, bis nächsten Montag.
Tschüssi, tschüss. Bis nächsten Montag.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Halbwahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.